Morgen. Das letzte Mal habe ich ja vor unserem Urlaub hier gestanden und freue mich jetzt wieder hier stehen zu dürfen und fortzusetzen mit dem Propheten Jona. Letztes Mal gab es eine Einführung, auch gerade besonders bezogen auf das Umfeld. Und heute möchte ich auf das erste Kapitel insbesondere eingehen, ab Vers 4. Die ersten drei Verse hatten wir das letzte Mal ja schon. Aber keine Sorge, ich wiederhole noch mal kurz für alle, die nicht dabei waren, damit ihr alles mitbekommt. Und als Untertitel habe ich gewählt, ein Chiasmus im ersten Kapitel. Bevor ich mich angefangen habe, auf diese Predigt vorzubereiten, wusste ich auch noch nicht, was ein Chiasmus ist. Jetzt bin ich schlauer und ihr seid es nach der Predigt dann hoffentlich auch. Also insofern macht das überhaupt nichts, wenn ihr das auch noch nicht kennt. Dann fangen wir da an, wo ich auch losgegangen bin bei der Vorbereitung auf diesen heutigen Text. Zunächst noch mal einmal kurz den Überblick über dieses Prophetenbuch. Das Buch hat vier Kapitel und im ersten Kapitel geht es um Jonas Flucht vor Gott und vor Gottes Auftrag und um Gottes Gericht darüber. Und ich habe jetzt festgestellt, es gibt eine abweichende Verszählung. Bei mir ist das Kapitel mit Vers 16 zu Ende, das erste. Aber diejenigen von euch, die vielleicht King James oder etwas Vergleichbares lesen, da ist das irgendwie noch ein bisschen anders. Da ist dann Jonas Rettung durch den großen Fisch schon mit ins erste Kapitel gewandert. Bei mir steht das im zweiten Kapitel, zusammen mit Jonas Lobpreis, also seinem Dankgebet. Und im dritten Kapitel kommt dann Jonas prophetische Verkündigung in Ninive. Das heißt, da führt er den Auftrag dann endlich doch aus. Und es kommt als Folge unter dem Volk zur Buße. Und darüber ist Jona erstaunlicherweise gar nicht glücklich, sondern er äußert Unmut über Gottes Barmherzigkeit und auch darauf erfolgt dann wieder eine Reaktion Gottes. Wir hatten uns das letzte Mal kurz damit beschäftigt, mit der Frage beschäftigt, um welche Textgattung es hier sich eigentlich handelt. Also im Wesentlichen gibt es die zwei verschiedenen Möglichkeiten, ob es sich um einen historischen Bericht oder nur um eine religiöse, was heißt nur, ob es sich um eine religiöse Lehrerzählung handelt. Haben dann aber festgestellt, es gibt Argumente für und gegen das eine wie das andere. Das mit der religiösen Lehrerzählung ist eher so eine neumodische Idee, neumodische Frage. Über Jahrhunderte hat sich da kein Mensch drüber Gedanken gemacht. Aber letzten Endes ist es auch nicht erheblich, denn wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Prophet Jona für uns als Gottes Wort zu verstehen ist, weil unser Herr Jesus ihn als Gottes Wort verstanden und angewandt hat. Und ich denke, das soll reichen, um daraus entsprechende Lehren ziehen zu können, unabhängig davon, ob es jetzt eine historische Erklärung oder nur ein Lehrbericht ist. Obwohl ich denke, dass sehr vieles dafür spricht, dass es sich tatsächlich um ein historisches Dokument handelt. Aber das hat man das letzte Mal ja schon betrachtet. Und unser Text jetzt im ersten Kapitel enthält noch nicht die Rettung, sondern erst einmal nur den Absturz Jonas. Das hatte ich das letzte Mal anders angekündigt. Muss ich euch für die Rettung nochmal um einen weiteren Termin vertrösten. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber dieser Text, und das fand ich das Schöne daran, zeigt auf erstaunliche Art und Weise Gottes Herrlichkeit und Größe. Und wie er es schafft, ich sage immer gerne, auf krummen Linien gerade zu schreiben. Ich persönlich habe keine schöne Handschrift. Ich gehöre zu den Leuten, die auf geraden Linien krumm schreiben. Und selbst auf geraden Linien es kaum schaffen, die Buchstaben so aneinander zu setzen, dass sie sich eben auf einer Linie befinden. Irgendwann habe ich mal gelernt, im Hebräischen wäre das ohnehin so, dass die Buchstaben gar nicht auf einer Linie stehen, sondern dass sie eher vom Himmel hängen. Ist mir persönlich viel sympathischer, aber ob ich da oben eine gerade Linie hinkriegen würde, weiß ich auch nicht, habe ich noch nicht versucht. Anyway, Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben, also genau umgekehrt. Er braucht letzten Endes nicht unsere geraden Linien, die wir ihm vorgeben würden, damit er darauf schreiben kann. Und das dürfen wir heute bestaunen. Und die Hauptperson in diesem Buch ist eigentlich auch gar nicht Jona, sondern die Hauptperson in diesem Buch ist Gott. Gott hat das erste Wort, Gott hat aber auch das letzte Wort an dieser Stelle. Und Gott kommt mit seinen Absichten trotz eines ungehorsamen Propheten zum Ziel. Er setzt alle seine Vorsätze um und kommt letztlich zum Erfolg. Also Gott ist hier der Handelnde und über ihn können wir eine Menge lernen. Aber kommen wir zunächst zu unserem Textabschnitt. Ich habe die ersten drei Verse nochmal mit dazugenommen. Also Jona 1, Verse 1 bis zum Ende des Kapitels, bei mir Vers 16. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm: Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen: Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm: Teile uns doch mit, durch welches Schuld uns dieses Unglück trifft. Was ist dein Beruf, und woher kommst du? Was ist dein Land, und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm: Was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten: Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten, und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht. Und sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Bin eigentlich ganz froh, dass das Kapitel hier endet und nicht noch den Vers 17 mit dazu nimmt. Denn wir denken ja oft, die Rettung gleich mit. Wir kennen das alles, schon x-mal gelesen. Jona ist der wohl bekannteste Prophet weltweit. Aber für Jona war das keineswegs klar. Und ich glaube, hier sollten wir auch tatsächlich an dieser Stelle das erst einmal so stehen lassen, wie es sich auch für Jona und die Seeleute dargestellt hat. Aber kommen wir zur besseren Übersicht noch einmal zur Landkarte. Die hatte ich das letzte Mal auch schon gezeigt, die diese abenteuerliche Reise noch einmal ein bisschen versucht zu skizzieren. Da, wo das A eingezeichnet ist, also dieser rote Luftballon mit dem A, da ist Joppa, oder heute heißt es Jaffa, ein Ortsteil von Tel Aviv, also unten an der Spitze. Da geht die eine rote Linie nach links, nach Spanien in dem Fall, Südspanien. Da ist Tarschisch eingezeichnet, allerdings mit einem Fragezeichen unter C. Ist nicht ganz sicher, ob das diese Stadt war. Wenn ja, dann war es doch eine ganz schön weite Reise. Wahrscheinlich waren es dann Phönizier auf dem Boot, die ein Handelsschiff dorthin gebracht haben über das Mittelmeer. Aber dort sind sie ja wohl nie angekommen. Wo genau der Sturm sich ereignet hat und das alles schiefgegangen ist, ist auch nicht ganz klar. Da ist irgendwie ziemlich am Anfang so eine Wolke abgebildet. Ob das da schon war oder weiter hinten, wissen wir nicht. Auf jeden Fall war eigentlich Jonas Auftrag, nach Ninive zu gehen. Das wäre da oben bei B. Mitten durch die Wüste oder ein bisschen drumherum, damit man nicht ganz durch die Wüste muss. Und der Weg wäre etwa 800 Kilometer lang gewesen, ein Fußmarsch von etwa einem Monat, also doch schon eine ganze Menge. Und ich habe in der Vorbereitung noch gelesen, dass das Reisen über Land deutlich teurer war als über See, aber natürlich nur dann, wenn man irgendwie was einkaufen musste, also jemanden, der Transporte für einen übernahm und so weiter, von einem Fahrpreis, den Jona bezahlt hat für das Schiff, lesen wir. Von einem Preis, den er hätte bezahlen müssen für eine Karawane, lesen wir nichts. Ich weiß nicht, ob da auch was angefallen wäre. Jedenfalls ist es die entgegengesetzte Richtung, die Jona wählt, zu der, die Gott ihm anordnet. Und wir hatten die ersten drei Verse ja schon betrachtet. Gott begründet, warum Jona gehen soll. Nämlich, weil die Bosheit von Ninive vor ihm aufgestiegen ist. Die Assyrer waren Israels Feinde. Das heißt, Jona wurde zu den Feinden Israels geschickt, um ihnen Gericht zu verkündigen. Und das ist, denke ich, auf keinen Fall angenehm, wenn er da ankommt und Gericht verkündigt und die dann sagen, was bist du denn hier? Und dann hängen sie ihn auf oder sperren ihn ein, wenn er Glück hat. Ja, dieser klare Auftrag, gegen den hat Jona verstoßen. Er ging in die Gegenrichtung. Und auch beim letzten Mal haben wir uns schon angeguckt, was Gott uns eigentlich für Aufträge gegeben hat. Zum Beispiel den Auftrag der Verkündigung gegenüber den Menschen, die Christus nicht kennen. Oder auch den Auftrag, gute Werke zu tun, damit die Menschen unsere guten Werke sehen und dem Vater im Himmel preisen. Und was ist unsere Reaktion? Und nun ist Jonas Reaktion im Grunde ja schon vorweggenommen. Ich hatte auch das letzte Mal schon gesagt, na, vor Gott können wir letztlich nicht fliehen. Lesen wir im Psalm 139, selbst wenn wir die Flügel der Morgenröte nähmen und uns niederließen würden am äußersten Ende des Meeres, würde Gott doch mit uns sein. Also im Grunde ist klar, Jonas ganze Mission, also die Mission der Flucht, ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Aber nun möchte ich euch etwas vorstellen, was eben noch einen anderen Handlungsstrang darstellt. Und das ist mir der Darstellung dieses sogenannten Chiasmus überhaupt erst so bewusst geworden, dass es dieses literarische Mittel eigentlich gibt. Das ist benannt nach dem griechischen Wort Chiasmos und heißt so viel wie kreuzweise oder über Kreuz und hängt damit zusammen, dass der Buchstabe Chi, der griechische, so ähnlich aussieht wie unser X und quasi so ein Kreuz darstellt. Man spricht also von einem Chiasmus bei einer kreuzweisen Anordnung von Satzgliedern oder Aspekten. Und um ein kurzes Beispiel zu nennen aus Goethes Faust, das habe ich im Brockhaus gefunden, also habe nicht den ganzen Faust dafür studiert. Die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben. Da ist sozusagen die Kunst dem Leben gegenübergestellt. Kunst ist ganz am Anfang, Leben ist ganz am Ende. Und lang ist hier dem Kurz gegenübergestellt und es kommt zu so einer Verkreuzung. Und ich habe gelesen, in der Barockzeit gab es das wohl sogar in der Musik. Habe mir aber nicht angehört, wie das klang, keine Ahnung. Aber in der Literatur gab es das schon weit vor der griechischen Kultur und ist wohl in den alttestamentarischen Schriften gar nicht so selten. Im Buch Jona kommt es auch schon in unseren ersten drei Versen vor, allerdings nur im kleinen Ausmaß, dann später wieder in Jonas Gebet, aber eben auch in einer etwas größeren Dimension in unserem Text, den wir heute haben, und zwar über die Verse 4 bis 16. Gibt es einen großen Chiasmus oder einen größeren. Gibt auch Leute, die haben welche gefunden über das ganze Buch Jona hinweg. Wir gucken uns den an, der unserem heutigen Text entspricht. Und für eine bessere Übersicht habe ich dieses X einmal getrennt. Also nehme es jetzt quasi auseinander in einen linken und einen rechten Teil. Und dann ordnen wir jetzt die verschiedenen Verse sozusagen entlang dieser Stränge an. Denn das muss schon ein gewaltiger Sturm gewesen sein, dass sogar die erfahrenen Seeleute plötzlich sich fürchten und Angst bekommen, das Schiff könnte zerbrechen. Normalerweise passierte das, wenn man irgendwie auf eine Sandbank auflief oder so. Aber wir sehen hier die erste Linie des Chiasmus. Mit Jonas Reise geht es bergab. Und die Seeleute fangen an zu beten zu ihren Göttern. Das steht hier also in der Mehrzahl. Das heißt, sie haben offensichtlich mehrere Götter verehrt, wahrscheinlich phönizische Götter. Und sie warfen dann letzten Endes sogar die Ladung über Bord. In der Elberfelder hatten wir eben in dem Text stehen, warfen die Geräte über Bord. Der Begriff kann beides bedeuten, aber wenn man nur den Kompass und den Sextanten rauswirft, das sind ja quasi so die Geräte, die man damals zum Navigieren brauchte, und vielleicht den Anker und den Notanker, habe ich noch, also gab es Kreuzworträtsel-Lexikon. Schiffsgerät mit 4 Buchstaben, 5 Buchstaben, 6 Buchstaben und 8 Buchstaben. Das war nicht sehr ergiebig, war aber alles bis auf den Notanker nicht sehr schwer, sodass man es hätte von Bord werfen können, dass das Schiff signifikant leichter würde. Alle anderen Übersetzungen schreiben deswegen auch von Ladung. Und deswegen würde ich eher davon ausgehen, es gab ja damals noch nicht so Kreuzfahrtschiffe oder Ausflugsdampfer, wie wir sie heute kennen, dass das wahrscheinlich ein phönizisches Handelsschiff war und Jona als Passagier zusätzlich mitkommen durfte. Und dass das, was die hier über Bord geworfen haben, um ihr Schiff leichter zu machen, wahrscheinlich die Ladung war. Und die war bestimmt bezahlt, denn die Händler sind wahrscheinlich hingefahren und haben Ladung aufgenommen, haben dafür bezahlt, wollten zurück nach Spanien und das da wieder gewinnbringend verkaufen. Und all das Zeug werfen sie jetzt über Bord, nur um ihr Leben zu retten. Also denen muss es schon ziemlich dreckig gegangen sein. Die sind davon ausgegangen, dass sie wahrscheinlich sonst nicht überleben würden. Und das sagt ja der Kapitän auch, als er Jona weckt. Ja, was macht Jona? Der schläft. bisschen erinnert das an den Herrn Jesus, ne? Der hat auch geschlafen, als die Jünger in Glaubens- und Seenot waren. Aber etwas unterscheidet sich die Situation dann doch. Jona ist nicht der Sohn Gottes, sondern ein ungehorsamer Diener Gottes. Und der wird nun von einem heidnischen Kapitän geweckt und aufgefordert zu beten. Wie peinlich. Vers 6. Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Also der muss auch schon ziemlich Panik geschoben haben, dass er nach unten ins Schiff geht, die Landratte weckt und ihr sagt, pass mal auf, du musst jetzt bitte auch mitbeten. Wenn Ungläubige uns zum Glauben ermahnen, dann ist das immer besonders unangenehm. Also so habe ich das jedenfalls erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Aber manchmal ist es erstaunlich, dass Gott gerade Ungläubige gebraucht, um uns auf den Zahn zu fühlen und uns auf unsere dunklen Punkte im Glaubensleben aufmerksam zu machen. Bin immer dankbar, wenn das irgendjemand ist, der Schweigepflicht unterliegt. Aber die meisten anderen Leute sind ja auch so pietätvoll, dass sie nicht drüber reden. Ja, und dann besinnt sich die Besatzung und stellt die eine Frage, die unter uns Menschen doch immer wieder gestellt werden muss in solchen Situationen. Wer ist schuld? Wer ist schuld? Wer ist schuld daran, dass dieses Unwetter uns jetzt heimgesucht hat? Die Schiffsleute beraten sich untereinander, Vers 7a, und einigen sich darauf, Lose zu werfen, um festzustellen, wer eigentlich schuld ist. Sprüche 16, Vers 33 heißt es, im Gewandbausch schüttelt man das Los, aber all seine Entscheidung kommt vom Herrn. Und Peter hat uns diese Dinger ja schon mal gezeigt, wie die ausgesehen haben, so als Kreisel oder vielleicht auch als Dinge, die man schüttelte oder ganz unterschiedlich im Rahmen von Esra das vorgestellt, wie das mit den Losen funktioniert hat. Hier nutzen sie jetzt das Los und der Herr sorgt auch in diesem Fall dafür, dass das Los richtig fällt und die Schuld trifft Jona. Und sie fragen nun Jona, wer bist du? Vers 8. Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und Jona bekennt, ganz freimütig im Vers 9, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Er bezeichnet sich hier nicht als Israelit, sondern als Hebräer, als Nachfahre Hebers oder es heißt auch als ein Wanderer, dieser Begriff, als einer, der nur durchzieht. Und er fürchtet den Herrn, sagt er hier. Komisch, da haben wir irgendwie noch nicht so viel von gemerkt, oder? Ja, aber er bekennt das zumindest noch und sagt, er fürchtet den Herrn. Und stellt Gott als einen Großen dar, als den Herrn des Himmels. Auch der Begriff ist nicht sehr häufig, aber macht deutlich, dass Gott derjenige ist, der über den Himmel Gott ist und über allem steht. Und der das Meer und die Erde gemacht hat, heißt es dann weiter. Und das macht letztlich auch deutlich, dass Gott über dem Meer und über der Erde steht und dass er auch Macht hat über den Sturm. In der Elberfelder Übersetzung lesen wir eigentlich dann im Folgenden gar keine Frage, warum hast du das getan, sondern eher einen Vorwurf. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht, heißt es, was hast du da getan? Die Seeleute begreifen langsam, mit wem sie das da eigentlich zu tun haben, nämlich mit dem allmächtigen Gott. Und wir begeben uns jetzt, das seht ihr hier an der Grafik, auf die ansteigende Flanke mit dem Vers 10a, nämlich auf das Handeln Gottes und die Begegnung Gottes hier mit Menschen, die ihn wahrscheinlich nie kennengelernt hätten, wenn Jona nicht diesen Weg gewählt hätte. Das heißt, Gott fängt hier an, seine Kraft vor diesen Menschen, vor Jona und aber auch vor diesen Schiffsleuten zu entfalten und aber auch deutlich zu machen, von wem dieses Werk eigentlich kommt. Dass es eben kein zufälliges Naturschauspiel ist, sondern dass es dafür einen Verantwortlichen gibt und einen Verursacher. Der Verantwortliche, in dem Fall Jona, der vor Gott wegläuft, und der Verursacher, in dem Fall Gott, der ein Gericht hier über seinen Propheten bringt. Übrigens, große Furcht, das Wort groß kommt relativ häufig in diesem Kapitel vor, insgesamt 6 Mal. Jona wird in eine große Stadt geschickt, dann kommt ein großer Wind und ein großer Sturm, Vers 4. Dann haben die Seeleute große Furcht, Vers 10. Noch einmal der große Sturm in Vers 12. Und wieder große Furcht in Vers 16. Aber weiter geht es mit der Suche nach einer Lösung. Jetzt haben die Schiffsleute zumindest verstanden, Jona ist schuld, Gott ist der Verursacher, wo aber ist die Lösung? Und sie fragen jetzt, ja, das steht immer so gegeneinander über, ne? Also erst war die Frage an Jona, wer bist du eigentlich? Dann die Frage mit dem Vorwurf, was hast du eigentlich getan, steht dem gegenüber. Jetzt haben wir das Gespräch der Schiffleute untereinander auf der linken Seite im Vers 7. Jetzt ziehen sie Jona mit zu Rate, die Landratte, und fragen ihn, ja, was sollen wir denn jetzt tun? Was sollen wir mit dir tun, damit uns das Meer wieder in Ruhe lässt? Und Jona antwortet und sagt, werft mich ins Meer, tötet mich. Nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, heißt es in Vers 12. Und Jona hat hier eins begriffen, dass er den Tod verdient hat. Und er ist auch bereit, dieses Urteil auf sich zu nehmen. Aber die Schiffsleute, die haben auch ein ethisches Bewusstsein. Lesen wir im Römerbrief, ne, Kapitel 2, dass alle Menschen letztlich von Gott etwas bekommen haben. Wir nennen das Gewissen. Etwas, was wir von Natur aus haben und was uns die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, zu beurteilen, was gut und was schlecht ist. Und auch diese Männer, obwohl sie keine Hebräer und nicht zum Volk Gottes gehörten, keine Hebräer waren, wussten, dass Mord, jetzt jemanden umzubringen, ins Meer zu werfen, eigentlich keine Option ist. Und sie rudern mit aller Kraft und versuchen auf diese Weise gegen Gott letztlich anzukommen. Das muss schief gehen. Also steht wieder einander gegenüber. Das ist sozusagen dieses Prinzip des Chiasmus, dass die Aspekte eben in dieser X-Form angeordnet sind. Erst sind die Worte des Schiffsherrn an Jona, jetzt Jonas Anweisungen an die Schiffsleute. Trotzdem versuchen aber die Schiffsleute noch einmal aus eigener Kraft, zunächst haben sie ja die Ladung schon ins Meer geworfen, jetzt sind wir an der Stelle, wo sie noch versuchen, heftiger zu rudern, um gegen den Wind anzukommen. Also die Schiffsleute versuchen es noch einmal aus ihrer eigenen Kraft. Dann beten sie aber plötzlich nicht mehr zu ihren Göttern, sondern es hat sich etwas verändert. Sie beten zum Herrn. Sie haben erkannt, dass der Herr allein Gott ist und dass er Macht hat über dieses Unwetter, über dieses Unglück. Und auf diese Weise, ja, es half alles nicht. Sie wollten gerne Jona schonen, auf diese Weise versuchen sie aber zumindest Gottes Urteil an sich abzuhalten und beten darum, dass Gott sie doch nicht strafen möge, dass nicht unschuldiges Blut auf sie kommen möge. Ach Herr, heißt es im Vers 14, und das Herr ist hier der Name Jahwe, der in den deutschen Bibeln als Herr in der Regel groß gedruckt ist, weil die Israeliten ihn nicht ausgesprochen haben. Sie sagen also nicht einfach nur Herr im Sinne von großer König oder im Sinne eines wie auch immer übergeordneten Subjektes, sondern sie sprechen Gott an mit seinem Namen, den sie von Jona erfahren haben. Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bring nicht unschuldiges Blut über uns, denn du, Herr, hast es getan, wie es dir gefallen hat, heißt es im Vers 14. Und letztlich fassen sie sich ein Herz, werfen Jona ins Meer und das Meer beruhigte sich. Und schließlich haben die Schiffsleute wieder Furcht, aber nicht mehr vor dem großen Unwetter und vor dem Wind und dem Sturm, sondern vor Gott, dem Allmächtigen. Sie haben sich bekehrt. Und so hat Gott es geschafft, aus der völligen Katastrophe von Jona, der ja Ninive eigentlich predigen sollte, jetzt eine Predigt zu machen für diese Schiffsleute, die auf diese Weise ihn kennenlernen durften und begriffen haben, dass er der große Gott ist und die sich zu ihm bekehren durften, die ihn angebetet haben, ihm Gelöbnisse gelobt haben, heißt es im Text. Und auf diese Weise hat Gott es geschafft, auf krummen Linien doch gerade zu schreiben, hat es geschafft, diese Katastrophe, dieses Desaster, was der Jona da fabriziert hat, doch noch zu nutzen, zu etwas Gutem. Und das finde ich wirklich erstaunlich. Das kann nur Gott. Was können wir daraus lernen? Ich möchte mich an einem Fazit versuchen. Zunächst einmal etwas, was Jona ganz bestimmt gelernt hat. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das haben auch die Seeleute gelernt. Sie waren völlig hilflos, ausgeliefert, obwohl sie erfahrene Seeleute waren, obwohl sie alles dabei hatten, kraftlos, haben ihre ganze Ladung verloren, das Schiff fast ihr Leben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Jona hat es auch begriffen und hat gesagt, nehmt mich und werft mich ins Meer. Was wir aber auch davon lernen können, ist, dass Gott sich auch oder gerade um die Heiden kümmert. Er hatte ein Interesse an Ninive. Und auch diesen ganzen Aufriss treibt er letztlich, damit der Prophet doch endlich nach Ninive geht und diesen Menschen, die eben nicht zum Volk Gottes, sondern zu den Feinden gehörten, das Gericht ankündigt und damit ihnen auch die Möglichkeit zur Umkehr bietet. Und die Seefahrer, die wurden von seinem Propheten ins Unglück geführt und selbst um die kümmert sich Gott und bringt sie wieder in eine sichere Situation und bringt sie letztlich auch dazu, dass sie überleben und dazu, dass sie Gott kennenlernen, obwohl sie einem Propheten, der eigentlich in die Irre gelaufen ist, irgendwie ja, nicht nachgefolgt sind, aber doch irgendwie mit ihm verbunden waren auf einem Schiff und irgendwie konnten sie ihn auch nicht loswerden. Rettungsboote gehören übrigens auch zum Gerät des Schiffs, das man hätte über Bord werfen können. Vielleicht haben sie auch ein Rettungsboot über Bord geschmissen, in das sie sonst Jona hätten legen können, um ihn, wer weiß wohin, zu schicken. Gott liebt eben alle Menschen und gerade auch die, die seine Leute hassen. Ich fand bei diesem Satz die Doppeldeutigkeit so schön. Ich weiß nicht, ob sie euch beim ersten Lesen aufgefallen ist. Also, Gott liebt alle Menschen, auch solche, die seine Leute hassen. Kann man verstehen als Gott liebt eben auch die Menschen, die uns, die Christen oder die Israeliten, das Volk Gottes, hassen. Also seine Leute hassen. Gott liebt aber, und das ist die schöne Doppeldeutigkeit in diesem Satz, auch die Leute, die seine Leute hassen. Also die wir, hassen. Warum ist Jona nicht nach Ninive gegangen? War er gleichgültig? War er faul? Oder hatte er vielleicht auch einen solchen Hals auf diese Assyrer, die immer wieder Israel angegriffen haben, Not und Elend produziert haben? Gott liebt selbst die Leute, die wir hassen. Und, das kann ich selbst bezeugen, er kann uns auch für die Leute, die wir überhaupt nicht leiden können, Liebe in unser Herz schenken. Das habe ich schon mehrfach erlebt in unterschiedlichen Zusammenhängen. Er schafft es auch in unserem Herzen, im Herzen der Christen, den Hass zu überwinden und seine Liebe dorthin einzupflanzen, dass nicht nur Gott alle Menschen liebt, auch die, die seine Leute hassen, sondern dass Gott alle Menschen liebt und seine Leute eben auch alle Menschen lieben. Manchmal kostet das Zeit, manchmal kostet das auch Loslassen in unserem Leben. Das braucht manchmal Zeit. Oft kostet es viel Gebet und Ringen vor dem Herrn, aber es lohnt sich. Und ich finde, es ist auch ein starkes Zeugnis gegenüber anderen Glaubensrichtungen, bei denen, wenn jemand aus der Art schlägt, dann die Mitgläubigen dafür sorgen müssen, dass diese Leute umgebracht werden. Bei den Moslems, wenn da irgendjemand den islamischen Glauben verlässt, dann heißt das oft, dass die Familie die Leute zumindest ausstoßen oder am besten, dass gleich irgendjemand kommt und sie umlegt oder dass sie ausgehungert werden. Also da liest man ja ganz fürchterliche Dinge. Leider hat es solches Fehlverhalten unter sogenannten Christen auch gegeben. Das kann man ja nur nicht verschweigen. Aber es ist auf jeden Fall nicht der Weg unseres Gottes. Und Gott, das können wir auch daraus lernen, Gott hat immer einen Weg zu seinem Ziel. Da können wir jetzt vielleicht Jesaja 40 lesen. Das habe ich gedacht, gebe ich euch vielleicht für zu Hause mit. Jesaja 40, wo davon die Rede ist, dass Gott kommt und plötzlich wird jedes Tal eben, jeder Hügel erniedrigt. Alles Krumme wird gerade, alles Raue wird eben. Wenn Gott kommt, dann ist da plötzlich ein Weg, auch wo keiner vorher war. Wo Gott kommt, macht er einen Weg und er erreicht auch hier mit und durch Jona sein Ziel. Gott schafft selbst Heil daraus, wenn du den größten Bockmist verzapft. Eigentlich wollte ich jetzt hier ein Bild von Bockmist zeigen. Ich habe auch viele im Internet gesucht, aber keins war so schön, dass ich es hier präsentieren wollte. Ich habe dich dann aber gestern auch nicht mehr konsultieren wollen, ob du noch einen. Also es gab gesunden Bockmist und nicht so, aber das ist ein anderes Thema. Gott schafft es, auch wenn wir den größten Bockmist verzapfen, auf krummen Linien gerade zu schreiben und noch etwas daraus zu machen. Und das macht unseren Gott so unglaublich groß. Nichts können wir so in den Dreck fahren, dass der Herr es nicht schafft, den Karren da wieder rauszukriegen. Und es ist besser, viel besser, als Stroh zu Gold zu spinnen oder was weiß ich, was man sonst so als Wundergaben verkauft. Und diesem Gott dürfen wir vertrauen, an so einen unglaublich herrlichen Gott dürfen wir glauben. Und wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches gewesen ist, naja gut, da machen wir dann vielleicht das nächste Mal weiter. Amen.